Hallo und herzlich willkommen zum 5. Gastpodcast und zum 20. gesamten Podcast der Fraktion Grünes Forum und Piraten aus Ludwigshafen, dem kommunalpolitischen Podcast aus Ludwigshafen für Ludwigshafen und, wenn sie zuhören mag, für die ganze Welt. Heute zu Gast eine Persönlichkeit der Stadtgesellschaft. Jeder kennt ihn, man nennt ihn immer noch, zu Recht, Mr. Ludwigshafen, Michael Cortier von der LUCOM, engagiert in vielen Ehrenämtern, und er stellt sich jetzt am besten selbst vor. Herzlich willkommen, Herr Cortier.
Ja, vielen Dank an Sie beide für die Einladung. Ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man so mal ein Stückchen zurückschauen darf, wobei das Zurückschauen, das liegt uns, glaube ich, alle nicht so sehr, sondern wir gucken ja lieber nach vorne. Also ich habe ja immer gedacht, ich wäre einer der größten Optimisten und auch so von der Power her. Und ich habe mir vor ein paar Tagen mal Ihren Podcast angehört von der Lisa Hessler. Ich muss nochmal sagen, wenn Sie zuhört, liebe Lisa Hessler, großartig. Also mehr Power kann man für Ludwigshafen gar nicht bieten. Also da bin ich, glaube ich, ein Weisgabel gegen. Trotz allem darf ich natürlich sagen zu dem Mr. Ludwigshafen, das ist ja ein Verdienst der LUCOM. Und warum wir Mr. Ludwigshafen eigentlich den Titel bekommen haben, war eher, weil wir uns für die Stadt immer voll und ganz eingesetzt haben, mit viel Leidenschaft. Und wenn es ein Problem gab, da fällt mir ein Problem ein. Es gab mal in der Bismarckstraße Tauben im alten Horten. Ja. Und dann hat das SWR angerufen und gesagt, Herr Gotti, da gibt es Tauben im alten Horten, das ist ja ganz furchtbar, kann man da nichts dagegen machen. Und dann habe ich gesagt, ich rufe Sie zurück. Und da habe ich in 2 Minuten haben wir das organisiert, dass jemand die Tauben da oben rausgeholt hat, und dann haben wir angerufen und gesagt, wir haben gar keine mehr gefunden. Also das heißt, wir sind manchmal so unkomplizierte Wege gegangen, und deswegen war das Mr. Ludwigshafen vielleicht ein ganz netter und sympathisch gemeinter Titel. Wobei, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich finde Christoph Reimes, mein Nachfolger, um das mal zu sagen, er macht einen guten Job in keiner einfachen Zeit, und da bin ich richtig froh drüber, und ich finde auch die Mannschaft, die da dahinter steht, macht es gut, und dass man manches besser machen kann, da werden wir ja jetzt noch drüber reden. Und welche Ideen man vielleicht gemeinsam daraus entwickeln. Aber da fällt uns sicherlich was ein.
Genau, nach vorne sehen, das ist auch irgendwie das Motto unserer Fraktion. Wir stellen uns noch mal ganz kurz vor, unsere Stammhörer wissen das. Das Stammpersonal des Podcasts, Raik Dreher, unser Fraktionsvorsitzender. Hallo Raik.
Hallo Heinz, hallo Michael Cortier. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Und meine Wenigkeit ist Heinz Zell, stellvertretender Fraktionsvorsitzender Pirat. Und was weiß ich noch alles? Wir knüpfen an bei nach vorne sehen, würde ich sagen.
Kann ich was ergänzen? Sie waren mal ein gutes Aufsichtsratsmitglied bei der LUCOM. Sind Sie eigentlich immer noch?
Nein, das ging nicht. Ich hätte gern die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft und die LUCOM, weil das hätte meiner Meinung nach ganz gut gepasst und stimmt auch. Und ich habe mich gleich vorgestellt bei Herrn Keimes und habe ihn auch bei, in der Tat und zu Recht, kann ich einfach sagen, explizit, ich will mal sagen, gelobt, wenn überhaupt das richtige Wort. Ich habe gut gemacht, Weihnachtsmarkt, Pfalzfest, man hat schon ein bisschen kleiner, ein bisschen feiner, das Weindorf hat irgendwie an Qualität gewonnen. Er hat den Stachelstab aufgenommen und läuft weiter. Also ich würde sagen, es geht weiter. Ja. Also wir haben noch ein gutes Verhältnis. Ja. Es gab ja einen Zeitungsartikel, wer könnte denn den Mr. Ludwigshafen, Herrn Cortier, damals beerben? Und dann waren vier Fotos. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, die Linkspartei und Bernhard Rattler-Rohr zu fragen. Und aus Spaß hat er mich vorgeschlagen. Und dann war mein Foto in der Zeitung und ich wurde angerufen. Aber das ist eine lustige Anekdote. Und der Herr Keimes, der kannte mich ja gar nicht, als ich mich vorstellte. Und dann wusste er natürlich, da er auch aus Ludwigshafen, also jetzt nicht ursprünglich kommt, kannte er den Artikel. Und die ersten 10 Minuten waren so ein bisschen, ach, da kommt jetzt einer, der gern den Sessel da gehabt hätte, war aber nie der Fall. Und dann habe ich das aufgeklärt, und es war, ist ja eine lustige,
schöne Geschichte.
Und dann hat sich das Verhältnis harmonisiert, und wie gesagt, vom Pfalzfest bis hin zu den Spenden da. Es hat sich auch ein bisschen was verändert im Verhältnis zur Stadt und in der finanziellen Sache. Es gibt neue Gesamtsituationen, ja, mit dem Nationaltheater, Abfallsbau und so weiter. Also es ist neue Probleme, neue Leute, alte Probleme.
Allerdings muss man sagen, Herr Keimes hat zu einer Zeit angefangen, das war noch lange vor Corona, es war so vielleicht ein halbes Jahr ungefähr, nur ein Jahr vorher etwa. Und dann kam natürlich die große Pause, er hatte es nicht einfach gehabt. Und ich denke mal, die Formate, die jetzt entwickelt wurden, auch der finanziellen Situation der Stadt angepasst, wie das Pfalzfest oder das Fest auf dem Platz der Deutschen Einheit oder neuerdings Ludwigsplatz, das kommt sehr gut an, wird gut angenommen. Und insgesamt, die Lukom ist ja immer schon optimistisch, ein optimistischer Botschafter der Stadt geworden. Und es waren Sie gewesen, der Herr Keimers ist es auch. Wir sind als kleine und mittelgroße, sympathische Stadtratsfraktion auch ständig optimistisch. Und ich denke mal, ich spreche für alle, wir reihen uns nicht immer ein in den großen Kreis der Meckerer und Moserer und was auch immer. Und ich denke mal, Sie auch. Was treibt Sie denn eigentlich an, dieser ständige Optimismus für die Stadt Ludwigshafen?
Ja, ich glaube, grundsätzlich was bewegen zu dürfen und zu können, also in der Situation sein zu dürfen, etwas in die Hand zu nehmen und nicht nur darüber zu meckern. Und Sie haben ja gerade nochmal das Wort Optimisten gesagt. Ich habe ja, als ich damals bei der Lukom angefangen habe, mir überlegt, wie komme ich denn am besten ins Gespräch mit Menschen und um die nachhaltig für Ludwigshafen auch zu begeistern. Und dann habe ich den Kreis der Optimisten gegründet, den es bis heute gibt, den ich bis heute auch mache. Und wo ich einen von Ihnen natürlich ganz herzlich mal einlade, mit dazuzukommen. Weil das sind alles Menschen, die sagen, da gibt es ein Problem, okay, aber komm auf, wir packen es an. Oder gib mir dein Problem. Und nicht, komm, der andere soll es irgendwie lösen. Eine gute Truppe, mittlerweile 100 Leute etwa, aus allen unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen, vom Lehrer angefangen bis zum Unternehmer, vom Vorstand bis zum Busfahrer, ganz unterschiedliche Leute, die einfach für diese Gesellschaft was leisten. Und ich glaube, das war ja bei der Lukom auch immer das vordergründig. Wir haben versucht, Menschen mitzunehmen, für diese Stadt etwas zu bewegen. Und wir haben es ja im Vorgespräch so ein bisschen, haben Sie ja auch gesagt, wir reden ja einmal so über Vorurteile über diese Stadt. Also ich habe hier, liegt ja auf dem Tisch, etwas über die hässlichste Stadt Ludwigshafen. Also aus meiner Sicht, finde ich, war das mal ein super Gag, hat übrigens die Lukom, haben wir super darauf reagiert. Wir haben gesagt, wir haben den ersten Preis bekommen, ist doch klasse. Ja. Bloß irgendwann hat sich die Begrifflichkeit natürlich überholt und deswegen würde ich mir wünschen, dass man daraus einfach was Konstruktives macht. Was wir damals gemacht haben, war natürlich mit der Motztour, wo wir einfach Bürger dazu gefunden haben, dass sie sich hier mit einbringen. Und sind mit denen durch die Stadt gefahren. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte. Wir haben mal die Kunst in den Vordergrund gestellt und sind dann mit dem Bus ans Hackmuseum gefahren. Und damals der René Zechlin hat dann die Gruppe geführt. Und ich kannte das ja alles, was so im Umfeld war. Und ich habe dann eins gemacht, ich habe mir eine Plastiktüte genommen. Damals eine Plastik, heute würde ich natürlich eine Papiertüte nehmen. Ich weiß ja, wo ich bin. Und hab Papier aufgesammelt und Müll aufgesammelt. Und anschließend sind wir alle in den Bus und sind dann in den Zettwitzpark gefahren, nach Mundenheim, sind dort ausgestiegen und das sah ganz furchtbar aus. Und dann hat einer aus der Truppe gesagt, jetzt machen wir das Gleiche, was der Herr Gott hier gerade gemacht hat. Und dann haben 54 Leute sich gebückt, den Zettwitzpark in einer Viertelstunde irgendwie sauber gemacht und alle sind begeistert wieder zurück in den Bus. Warum? Weil sie alle was gemeinsam gemacht haben. Und ich glaube, das ist das, was wir gesellschaftlich viel mehr erreichen müssen. Nicht immer nur zu mosern, sondern auch in die Verantwortung zu nehmen, die Leute. Und auch zu loben und gute Projekte, wenn was gut gelaufen ist, das immer wieder einmal zu sagen. Das bewegt, glaube ich, mehr wie immer nur diese Mosertour.
Richtig. Absolut, ich kann das nur unterschreiben. Also der Zettwitzpark sieht heute noch besser aus, möchte ich meinen. Und dieses Beispiel muss durch den Äther gewirkt haben, weil es gibt ja jetzt in Ludwigshafen die Aktion Umweltpaten, zwar mit Plastiktüten. Wir haben uns angemeldet, man bekommt mal Greifzangen und Mülltüten und kann in seiner eigenen Zeit Müll auf der Straße aufsammeln und den Sack dann an der öffentlichen Tonne. Also das ist genau das ist der richtige Spirit. Es ist zwar irgendwie entlastend, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, ich sag wie alle anderen, es ist schlecht, aber man muss ja auch die schönen Dinge schauen, die es ja auch gibt. Und daraus kann man keine Marke machen aus der hässlichsten Stadt. Ginge auch, aber was soll das nutzen? Zur Ehrenrettung hier dieses Künstlers, muss ich sagen, er hat ja auch Architekturtouren und alles Mögliche, und zwar schon weit vor diesen fraglichen Preisen, die man da gekriegt hat. Es ist eher so die, eigentlich auch gar nicht die Lucom, es ist eher so die Stadt, die dieses Thema abgegeben hat und das ein bisschen nicht mehr so beachtet. Also diese hässliche Stadtgeschichte muss weg. Ja? Rio, New York, Ludwigshafen. Ja? So. Das muss die Einstellung sein.
Ich denke mal, man muss dem Herrn Buchholz das gar nicht so vorwerfen. Es ist natürlich so eine Idee von ihm gewesen, natürlich verfolgt er das weiter. Aber das hat ja Heinz gerade richtig gesagt. Ich glaube, da hat sich das Kulturbüro der Stadt sich einen schlanken Fuß gemacht und hat sich mehr oder weniger die Verantwortung abgegeben und hat mehr oder weniger sich einmal ein Konzept geschrieben und war dann für die nächsten 5 Jahre fertig. Ich denke mal, was man natürlich aus diesen Touren machen könnte, das wäre natürlich auch die Tour zu den größten Bausünden Ludwigshafens oder zu den insgesamt vielleicht Planungssünden Ludwigshafens. Wir hatten ja, der Rathausturm ist ja nicht der einzige gewesen, wollten ja 3 gebaut werden. Also ich glaube hier, der, wie heißt das Ding, wo das Polizeipräsidium hinkommt, das war ja die...
Ach. Ja, da war ja erstmal gar, da war ja das Obdachlosenasyl, dann war nur eine Wiese.
Genau, und da hatte man ja ursprünglich auch nochmal eine große Straße geplant.
Ach so, eine dritte Hochstraße hatte man geplant. Ja, das war allerdings, kamen Leute aus aller Herren Länder in den 60ern und ich habe hab Ludwigshafen-Devotionalien hier und zu Hause, Hobby von mir, und da gibt es ein Katalog oder ein Werbeblättchen in 3 Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch, über die Hochstraßen. Und da kamen ja Stadtarchitekten und waren ganz begeistert von unserer autogerechten Stadt, wo alle 3 Verkehrsarten, Fahrrad, Fußgänger und Autos, sollten ja völlig getrennt voneinander sein, dass man dann als Fußgänger über den Messplatz laufen muss, ist eine andere Geschichte von der Planung, aber das... Aus der Zeit heraus waren wir topmodern. Es blieb einem auch nichts anderes übrig, weil die Stadt war ja, sagen wir mal, nicht in so einem guten Zustand nach dem Krieg. Und dann hat uns irgendwie das Schicksal ein bisschen, dann lief es halt in die andere Richtung. Nichts mehr mit autogerecht und so weiter. Und wir waren ja auch mal die reichste Stadt Deutschlands, das muss man mal dazu sagen.
Ich glaube, Sie haben gerade noch was gesagt, was ich ganz wichtig finde, für unsere Gesellschaft auch. In der Wissenschaft ist es ja schon gang und gäbe, dass man die Fehler, die andere gemacht haben, sogar sammelt, dass dafür ein Portal gibt und diese Fehler werden genommen, damit andere die Fehler nicht mehr machen. Also von daher sind Fehler ja nur die Chancen, um was in Zukunft besser zu machen. Also nicht mit dem Zeigefinger aufzugehen, sondern letztendlich diese zu nutzen. Und das, was ich gesagt habe, wir waren mal die, auch mit dem Bahnhof damals, ja, ich erinnere mich noch, da war ich ja noch um einiges jünger, als wir zur Eröffnung des Bahnhofs gelaufen sind. Was waren wir da alle stolz drauf? Die Frage ist dann, was man später daraus gemacht hat. Das ist natürlich unterschiedlich. Die Bundesbahn hat sich da nicht so verhalten, wie wir uns das gewünscht haben. Das wurde nicht so oft genutzt. Der ICE hat nicht gehalten und. Alles so Dinge. Aber das ist ja alles Schnee von gestern. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit dieser aktuellen Struktur, mit dieser aktuellen Hochstraße? Da haben der Herr Dreher und ich vorhin uns schon mal im Vorfeld mal so ein bisschen ausgetauscht. Was mir so ein bisschen schwerfällt als Unternehmergeist, ist, dass ich Dinge, die ich falsch finde, nicht nochmal wirklich ändern kann und darf. Das ist oft in der Politik nicht so ganz einfach. Die Hochstraße ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich das jetzt morgen stoppen würde, dann brauche ich wieder 10, 15 Jahre, um irgendwas in Gang zu bringen, was natürlich überhaupt nicht geht, das ist mir auch klar. Aber solche Beispiele wie die Hochstraße gibt es ja in New York, in Seoul, in unterschiedlichsten Strukturen. Stelle man sich mal vor, man würde die stehen lassen, begrünt sie, macht obendrauf Fahrradwege, macht obendrauf Künstler, bietet dort oben Künstler die Möglichkeit. Es gibt eine Durchlüftung der Straße dadurch, es sind ganz andere Grüne, ganz andere Temperaturen werden möglich. So, das ist heute leider nicht mehr möglich. Und so gibt es so viele Dinge, die Mir fällt noch ein Beispiel ein, wo wir mit der LUCOM gemeinsam mit der Tischrunde der Ludwigshafener Wirtschaft dran waren, beim Campus, bei der Hochschule. Ja. Da war noch nichts gemacht, aber man hätte diese Hochschule in die Innenstadt an den Berliner Platz bringen können. Das war ja die Idee in Verbindung mit der Walzmühle. Ja. Hätte ich plötzlich ganz junge Leute in die Stadt gezogen, ich hätte Besucher in die Stadt gezogen, weil Eltern, die ihre Kinder besuchen und und. Also das ist so etwas, was manchmal, ich glaube, es ist ja nicht mehr so, dass dem Bürger das so geht. Es geht Ihnen ja manchmal genau, also es geht Ihnen wahrscheinlich genauso, dass man sagt, mein Gott, heute sind wir schlauer, nach der Pandemie als Beispiel sind wir ja um vieles schlauer. Ja, was ist damals alles nicht möglich gewesen? Homeoffice früher, wenn das jemand gesagt hätte, hätte jeder gesagt, ja komm, im Moment ist ja der Trend auch wieder, dass viele sagen, ihr kommt jetzt alle wieder ins Büro, was ich für falsch halte. Aber also nochmal über diese Fehlerkultur. Ich glaube, was Sie auch in der Politik anzetteln können, anregen können, ist dieser Austausch darüber. Und zwar nicht so sehr, und Herr Dreher, Sie können sich erinnern, als Sie mir das angeboten haben für so einen Podcast, wo ich ja gesagt habe, ich will gar keine Politik machen, weil das habe ich als LUCOM-Geschäftsführer nie gemacht. Und auch als Unternehmer damals nicht gemacht. Ich habe immer gern mich aktiv eingebracht. Aber ich wollte nie so eine Stellungnahme, entweder für oder gegen was zu sein, sondern ich wollte immer zuhören, zu sagen, was kann man denn verändern? Und das gefällt mir übrigens bei Ihnen auch, dass Sie das zulassen. Sie haben ja nicht gesagt, ich soll jetzt irgendwie, bin jetzt der Botschafter der Partei.
Auf keinen Fall, kann ich erzählen,
dass wir... Das hat mir sehr imponiert, weil Sie machen was, und man liest es ja aus der Presse, und ich personifiziere das immer. Ich mache das an Ihnen beiden als Person fest und sage, da wird was bewegt. Und genau das bewegt ja auch wieder Bürger, sich mit zu engagieren. Wir waren beim Optimismus da nochmal.
Genau.
Kommt mal so vom Hölzchen auf Stöckchen, sorry.
Aber gar kein Problem. Ich wollte jetzt weiter Sie noch fragen. Sie sind ja nun schon länger aus dem Berufsleben ausgeschieden, aber nichtsdestotrotz, Sie engagieren sich natürlich vielfältig. Also mir fällt da zum Beispiel die Bürgerstiftung Ludwigshafen ein. Die Bürgerstiftung, was macht die ganz genau, wenn ich fragen darf?
Also die Bürgerstiftung engagiert sich dafür, dass letztendlich auch das Image dieser Stadt, die Bürger dieser Stadt, sich zu dieser Stadt bekennen. So, und was sind es? Das sind vielfältige soziale Projekte, die wir da unterstützen. Sehr stark natürlich im Bereich der Jugend, weil wir einfach glauben, ist ja nichts Neues, dass wir das sagen, sondern dass wir dort unten anfangen müssen. Wir müssen bei den Jugendlichen anfangen. Wir müssen bei den Kindern anfangen. War gerade am Sonntag in Oggersheim bei dem Kinderreiten auch, wo wir ein Therapiepferd gespendet haben vor langer Zeit und wo wir dieses immer wieder unterstützen. Und wie herrlich das war, dort wieder zu sehen, was mit dem Geld gemacht wurde und dass daraus wiederum eine Gesellschaft entsteht, die sich, ich sage jetzt mal positiv, auf Ludwigshafen wieder ausrichtet. Weil das ist letztendlich, das war ja Ihre Frage, was ist denn der Kern? Der Kern ist natürlich, die Leute für ihre Stadt zu begeistern. Mhm. Und zu begeistern heißt sich einbringen. Wir haben jetzt ganz neu ein Patenschaftskonzept entwickelt, wo man Pate werden kann mit Platin, Gold, Silber und Bronze. Das hat den großen Vorteil, dass wir damit nachhaltiger wirtschaften können. Weil aus dem Stiftungskapital ist es natürlich immer nur das umsetzbar, was wir an Zinsen einnehmen. Und die letzten Jahre haben wir natürlich gesehen, da ist wenig reingekommen. Und damit haben wir allein jetzt in der kurzen Zeit, seit wir dieses System und Konzept gefunden haben, der Patenschaften, haben wir 10.000 Euro zusätzlich im Jahr an Einnahmen. Und jeder, der Pate ist, der zahlt im nächsten Jahr wieder, bis er sagt, nee, ich will jetzt nicht mehr. Aber wir müssen nicht jedes Mal um Spenden bitten, sondern er sagt, ich engagiere mich dabei und sowohl Kuratorium wie auch Vorstand innerhalb der Bürgerstiftung, also unser Vorsitzender ist ja der Professor Dohm, machen das wirklich mit, auch mit viel Leidenschaft wiederum für die Stadt und überwiegend für soziale Projekte. Also wir unterstützen soziale Projekte. Wir selber haben ja nicht so viel Manpower, dass wir eigene Projekte machen, sondern wir sagen, Projekte, die auf uns zukommen, werden von uns unterstützt.
Also als Möglichkeiten Macher, wenn man so will, und dann müssen wir die Leute... Und der offene, der Bücherschrank am Ludwigsplatz ist ja auch eine Aktion, ein Projekt.
Ja, und der wird sehr, sehr, sehr gut angenommen. Das glaubt man gar nicht.
Sieht auch gut aus, ja, muss ich sagen.
Muss aber gepflegt werden.
Ja, natürlich.
Zum Beispiel, da ist einer, ich sage ja immer, man muss die Leute auch benennen, die es machen, wie zum Beispiel der Marcel Jürkert,
ja,
oder der Martin May von der Sparkasse. Mhm. Die sind da auch in der Woche und geht dorthin. Also das geht ja nicht nur, der wird ja nicht von allein, bleibt der sauber. Nee. Oder wir alle machen den Lüttichsplatz, das haben wir vor kurzem sauber gemacht, bei der Aktion Saubere Stadt. Mhm. Auch eine tolle Geschichte, wo sich viele, viele Bürger mit einbringen. Mhm. Und wir haben vorhin nochmal gesagt, Möglichmacher. Oder ja, was
Möglichkeitenschaffer.
Möglichkeitenschaffer, ja, ja. Mhm. Und sich selber, also ich sage immer, wichtig ist, dass man das, was man tut, wichtig findet. Ich selber, mein Gott. Dieser Mr. Lüttichshafen, haben wir ja vorhin, weil der da reinstieg, das ist alles nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass da einer ist und die braucht man. Man braucht Köpfe. Solche Interviews wie jetzt, da geht es nicht um die Person, sondern es geht letztendlich, was die Person am Ende irgendwie für die Gesellschaft schafft. Mhm. Und wenn sie das damit auslösen, die Lisa Hessler, habe ich ja vorhin erwähnt, ist ein gutes Beispiel dafür und es gibt andere, die gute Beispiele sind. Und wenn man die Leute zusammenbringt, und übrigens auch der Buchholz gehört dazu.
Ja, absolut. Seit 30 Jahren, da hat noch keiner hier, da gab es noch kein Kulturbüro. Ja. Wenn ich kurz nochmal anknüpfen darf an hier dieses Mitglieder- oder Patenschaftsmodell, weil das ist ein wichtiges Thema. Wir sind ja auch außerhalb der Politik, wenn man so will, der Parteipolitik oder der repräsentativen Parteipolitik, das ist ja was anderes. Ja. Politik könnte alles sein, je nach Definition. Wir machen ja auch viel so, ne? Also im Kulturbereich oder...
Ja.
Ich habe zwei Filme über Julian Assange auf eigene Kosten aufgeführt. Ich halte eine Rede gehalten und so weiter. Während Corona im Nucleus, im Schaufenster, eine Disco aufgebaut und ein DJ-Set als DJ-Spumante auf die Bevölkerung losgelassen. Ohne, dass da irgendwo stand, macht aber hier irgendwie jemand, der mal Bürgermeister oder Mr. Ludwigshafen werden will, da kam mein Name gar nicht vor. Also Idealismus wäre jetzt mein Thema. Idealismus ist ein knappes Gut.
Ja.
Und nur Idealismus reicht natürlich nicht. Ja? Ohne Moos nichts los. Das darf man mal nicht vergessen. Man braucht Ressourcen. Und man braucht tatsächlich jemand, der oder die vorne weggeht und was für die Sache macht, obwohl man eigentlich denkt, auch zu Hause ist eigentlich, ich hätte auch was anderes zu tun oder ich vernachlässige zum Beispiel was. Also mir geht es dann...
Da hat Corona übrigens vieles kaputt gemacht. Ne? Viele Menschen haben sich eingerichtet auf dieses, da muss ich ja jetzt nicht raus, komm, zu Hause ist ja auch schön. Also dieses sich für die Gesellschaft engagieren, wir machen da von der Bürgerstiftung, sind da übrigens dabei, da gibt es ein Projekt, was auch die BASF hier schon viele Jahre macht, Vereine unterstützen, aber nochmal speziell in Ludwigshafen sich stärker zu engagieren. Mhm. Und um da jetzt mal zu sagen, was sind denn die Bedürfnisse dieser Vereine, weil auch da ändert sich ja unglaublich viel, ist eine Aufgabe von uns, die wir sehen, dass zum Beispiel, ich sage mal, es gibt unheimlich viele Chorgemeinschaften. Aber jede Chorgemeinschaft hat in sich als Gemeinschaft Schwierigkeiten, neue Mitglieder zu finden. Mhm. Wie bringt man denn solche Chorgemeinschaften dann vielleicht zusammen, was gemeinsam zu machen? Solche Aufgaben sind unglaublich wichtig und deswegen ist die Bürgerstiftung, weil das war ja Ihre Frage auch nochmal so, ein Mittler zwischen Vereinen, zwischen Industrie, zwischen Wirtschaftsleuten, um letztendlich das Ehrenamt wieder um ein Stückchen stärker in den Mittelpunkt zu stellen.
Ich sage mal, eine provokante Frage. Und zwar, ein guter Freund von mir ist in Frankfurt der Leiter des Städelmuseums. Und das Bürgertum oder das bürgerschaftliche Engagement in Frankfurt ist ja ausgeprägt. Jeder spendet für irgendetwas, für die Oper, für den Zoo, für das Museum.
Auch.
Natürlich, das Städel ist das einzige private, wirklich bedeutende Kunstmuseum in Deutschland. Gleichwohl, ich denke mal, das kann man vielleicht auch mit Ludwigshafen überhaupt nicht vergleichen, denn Ludwigshafen hat es vielleicht auch ungleich schwerer durch die große Anzahl von Migranten in dieser Stadt. Denn ich denke mal, das macht die ganze Sache auch schwer, denn ich denke mal, Ehrenamt oder Zusammenhalt in diese Migrantenszene zu tragen, ist wirklich ein dickes Brett halt, habe ich den Eindruck. Und ich habe da größte Hochachtung zum Beispiel vor der Direktorin der Gräfener Grundschule, die ja mehr oder weniger nicht nur den Hilferuf abgesetzt hat im letzten im Frühjahr, sondern auch Strukturen geschaffen hat, wie sich diese Schulen, also Grundschulen, die das alle betreffen, also vernetzen können und da vielleicht auch die Kinder und vor allen Dingen die Eltern dieser Kinder in die Pflicht nehmen. Ich denke mal, Migration ist so eine Frage, ist das positiv, ist das negativ? Wir können uns das in Ludwigshafen nicht aussuchen, sie ist einfach da. Und was kann man da vielleicht auch anders machen oder besser machen?
Also ein ganz, ganz wichtiges Beispiel mit Migration. Wie gelingt uns, in Ludwigshafen, aber das ist natürlich auch woanders, wie gelingt uns denn diese Verbindung der Menschen miteinander? Im Moment ist es ja, da laufen gesellschaftliche Schichten einfach nebeneinander her. Die haben zum Teil gar nichts miteinander zu tun. Warum ist es uns bisher nicht gelungen, die miteinander zu verbinden? Ich kann Ihnen da keine Antwort geben, weil da bin ich also nicht tief genug im Thema drin. Aber ich weiß eins, dass es uns gelingen muss. Und der Grund, oder was wir jetzt gemacht haben, wir haben innerhalb der Bürgerstiftung mal die Frage gestellt, haben wir denn jemand bei uns in unserem Kreis, der das Thema Migration überhaupt in irgendeiner Form gut vertreten könnte? Mhm. So, und dann ist mir der Herr Diamenti eingefallen von Tänem, mit dem ich in der Vergangenheit bei der LUCOM immer mal wieder zu tun hatte. Ein sehr, sehr engagierter junger Mann, im Sozialarbeiter, glaube ich, von der Ausbildung her. Sein Bruder ist Arzt, glaube ich, in Mannheim. Also jemand, der in der Gesellschaft angekommen ist. Und dann habe ich dann innerhalb der Bürgerstiftung die Diskussion angetreten. Wir brauchen so jemanden. Und dann habe ich ihn eingeladen, war vor kurzem bei mir zu Hause und habe ihn mal gefragt, wie er denn, was er denn und wie er denn vorgehen würde. Und ich will jetzt gar nicht die Beispiele nennen, nur in dem Gespräch habe ich mehr erfahren als in den letzten 30 Jahren. Mhm. Weil er hat es geschafft, bestimmte Kreise einfach miteinander zu verbinden. Er macht ja auch so einen tollen Podcast über Kirche, die unterschiedlichsten Religionen miteinander, macht er auch ab und zu mal mit. So jemand gehört bei uns in die Bürgerstiftung. Mhm. So. Dann, wir müssen einfach die Leute mehr verantwortlich machen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, den Klaus Neuschwender, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, der war ja Chef der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen. War ein guter Freund von mir, ist gestorben. Leider wurde es an Krebs, war ein guter Freund von mir.
Zu früh, also aus dem operativen Geschäft sozusagen.
Ja. Ein wunderbarer Mensch. Hat seinen Betrieb auch toll geführt, wie übrigens der jetzige das auch gut macht, also ich will das gar nicht gegeneinander ausrechnen. Zu dem Klaus Neuschwender habe ich zum Beispiel damals auch gesagt, pass mal auf Klaus, wenn deine Mannschaft die Mannschaft ist, die in ganz Deutschland ein Vorzeigeunternehmen, ein Vorzeigeteam ist für das Thema Sauberkeit, dann ist das ein wichtiger Baustein bei uns im Stadtmarketing. So, da war auch der Hemshof, das ist jetzt 10 Jahre her, ja. Da war der Hemshof auch schon ein Thema, nicht so wie es heute ist. Dann haben wir die Idee gehabt, die machen ja Mittagspause, die Müllmänner. Ja. Mhm. Wenn die eine Tischbank dabei hätten, also so eine Bierbank mit Biertischgarnitur, ja. Und die machen in der Rohrlachstraße oder wo, machen die ihre
Pause.
Ihre Mittagspause. Dann kommt der Ali aus Hartmannstraße Nummer 2 dazu und der Gustav von der. Und die sitzen zusammen und der eine sagt zum anderen, du machst einen tollen Job. Und der sagt, du schmeißt mal nicht so viel Müll dahin, da brauche ich nicht so viel Arbeit. Also so dieses Bewusstsein, also einfach kreativere Lösungen für den Umgang miteinander. Und ich glaube, so. Wenn wir es nicht schaffen, dass die Migranten selbst Verantwortung übernehmen, nur zu fördern, nur sauber zu machen, ist nicht die Lösung. Sondern die Lösung muss sein, dass die sagen, also im Zweifelsfall, wenn ich da in meinen Müll ersticke, dann räume ich doch lieber vorher selber auf. So, und wie uns das gelingt, das wird eine wichtige Aufgabe sein für Sie als Politiker, weil nur Sie können das. Sie können sie auch nicht umsetzen, aber sie können es anzetteln. Sie können es anregen. Und ich glaube, eher so werden wir was erreichen, weil ich meine, im Hemshof, wir wissen, da ist nicht mehr die einzelne Nationalität das Problem, sondern das sind oft das Problem, dass die einzelnen Nationalitäten, die da wohnen, schon miteinander gar nicht mehr kommunizieren. So, und da ist doch so viel Chancen drin, weil. Ich meine, die Migration für uns als Stadt, das ist doch Lebendigkeit, das ist Vielseitigkeit. Das klingt zuerst natürlich schon mal, ach Gott, Cotti, welcher Optimist bist du denn? Ja? Aber ich glaube, es gibt Mittel dafür und da brauchen wir, also ich meine, wir müssen das Geld auch hin, ja, zu den Sozialarbeitern mehr geben. Mhm. Wir müssen in die Kindergärten, müssen wir uns engagieren. Also es gibt ganz, ganz viel. Also ich glaube, das ja. ist ja, Sie haben vorhin gesagt, uns reicht die Zeit nicht. Ich glaube tatsächlich, weil wir so viel unterschiedliche Themen haben. Sorry.
Wir machen ein Fass nach dem anderen auf, ne? Und dann muss man es irgendwann wieder zukriegen. Aber zur Migration, es sind nicht alle Migranten in einem Club dann. Man braucht sozusagen Personen, ja, also das war ja ein gutes Beispiel, aber das ist der erste Schritt, weil dann hat man ja jemanden, der, ich sag mal, deutscher als die Deutschen ist, angekommen ist. Und das sind alles viele kleine Elemente, diese Aktion mit trifft die Straßenkehrer. Ne? Ja. Ob jetzt die Mitarbeiter jeden Mittag sozusagen auch noch Öffentlichkeitsarbeit machen wollen, sei dahingestellt, aber dreimal im Jahr am richtigen Punkt, eine hervorragende Idee. Es sind viele punktuelle Sachen. Es gab mal hier Unternehmen des Jahres oder Unternehmer des Jahres, das war doch eine Sache der LUCOM im Ernst-Bloch-Zentrum. Ich weiß nicht, ob es das. Es gab es jedenfalls mal, ich weiß, dass ich da war. Und seit der Zeit dachte ich auch, jetzt, also sozusagen mit Einwanderungshintergrund oder die Eltern, da war auch niemand. Ne? Und dann dachte ich mir, warum ist da jetzt nicht einer der vielen Dönerlädenbetreiber und der kriegt einen Preis, weil er die Alufolie mal durch Butterbrotpapier, der nachhaltige Döner oder der Vegetar, damals ja irgendwas mit, ich sag jetzt halt mal, jetzt so ein Imbissbetrieb, der heraussticht, ja, der hätte da, man braucht viele kleine Nadelstiche oder man muss kleine Steine ins Wasser werfen, bis da mal eine größere Welle
Ist ja alles schon mal da gewesen.
Bekommt, ja, und diese Einstellung, man muss es einmal richtig machen und dann hat man es. Das läuft in der Politik nie und nimmer. Politik ist eine Investition, das darf man nicht vergessen. Ja? Ja. Das heißt, deswegen ärmere Schichten sollen ja weniger wählen. Man sieht ja die Ergebnisse, man muss ja warten. Und wenn ich mit jedem einzelnen Tag schon zu kämpfen habe, ja, dann ist natürlich das Nachdenken über einen längeren Zeithorizont von vornherein, da fehlen mir die Ressourcen. Politik ist eine Investition, das dauert. Man muss ein Frustpotenzial haben.
Vielleicht und, eine Anregung nochmal, Fest der Kulturen gab es schon mal. Da waren da alle
Fehler Kirchen, gemacht.
Ja, aber alle Kirchen,
die Idee ist gut.
An einem Platz im Hemsow.
Ja.
Und die haben alle Kirchenvertreter standen oben auf der Bühne. War übrigens damals Priolo, ein sehr engagierter, wie jetzt, im Moment haben wir ja auch einen ganz engagierten jungen Vertreter vor Ort. Also, ich glaube, da müssen wir unseren Augenmerk drauf richten. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auch uns nochmal in der Bürgerstiftung, weil das war ja unser Thema,
ja, da
wo könnte denn da ein Ansprechpartner sein? Also ich glaube, die Bürgerstiftung ist da ein guter Ansprechpartner, um sowas zu vermitteln auch. Auch mal, wenn Sie jetzt losgehen und sagen, sammeln jetzt Geld, dann ist das vielleicht schwieriger, wie wenn wir das machen könnten für so ein Projekt. Aber das müssten wir ganz gezielt da vorgehen und mit dem Herrn Degemenschi, ich hoffe, dass uns das gelingt, ihn zu gewinnen für uns im Vorstand, dass der uns da auch neue Ideen für die Bürgerstiftung gibt.
Dann kommen wir vielleicht zurück, nicht zur Bürgerstiftung, sondern vielleicht auf die Metaebene. Ehrenamt haben wir, als ist vielleicht doch der Überbegriff. Alle rufen nach dem Ehrenamt. Ich hatte ganz am Anfang, als ich dann aktiv so ein bisschen in die Kommunalpolitik Stück für Stück gegangen bin, hatte ich irgendwie den Eindruck, Ehrenamt war auch immer so ein Begriff, der Staat oder die Kommune zieht sich zurück oder muss sich zurückziehen, weil sie kein Geld hat und hofft dann eben kostenlos oder über Engagement Aufgaben so outsourcen zu können. Also es hatte auch irgendwie etwas, es hatte auch irgendwas Wirtschaftliches, ja? Also nicht nur was Ehrenvolles, sondern wir sparen Kosten durchs Ehrenamt. Und das ist ja nur ein Moment, wo das möglich ist, durch die Generation, dass Leute abgesichert, aber noch gesund, ja, nicht noch wie im 1894 in Rente gehen und sterben, so wie es mal vorgesehen war, sondern noch aktiv sind, ihr Wissen einbringen können und was bewegen können. Das geht jetzt im Moment. Also das Ehrenamt, die Möglichkeiten, die wir jetzt vom Ehrenamt erwarten können, die sind ja nicht stabil und die ändern sich. Die gab es früher so nicht und die mögen sich auch verändern. Deswegen, und das Ehrenamt funktioniert Ehrenamt autark, ohne dass man die Politik braucht? Das ist nämlich die Frage. Beim Stichwort Vereine. Vereine sind ein Thema. Hilfe, die armen Vereine haben kein Geld mehr für Strom oder die vielen Fußballvereine können die Platzkosten. Funktioniert Ehrenamt überhaupt ohne Politik?
Es gibt ja eine Ehrenamtsbeauftragte innerhalb der Stadt. Noch nicht so lange, das war noch zu meiner Zeit, als das politisch angeregt wurde ja auch, halte ich für unheimlich wichtig. Ich glaube, dass das gesteuert werden muss. Man hat, ich habe es vorhin kurz gesagt, die BASF ist gerade an dem Thema sehr, sehr intensiv dran. Das wird dieses Jahr abgeschlossen werden, vermute ich mal, mit den ganzen Befragungen, was sind die Bedürfnisse der Vereine. So, und dann kommt ja die Politik dazu mit der Ehrenamtssprecherin, das ist glaube ich die Frau Ziegler, ja. Und so, und dann muss man jetzt sagen, so, wo kann man jetzt konzentriert dieses Ehrenamt mit unterstützen? Also Ehre. Also ist es eine Ehre heute oder ist es, also im Moment ist es manchmal eher Belastung und das machen ganz viele, machen das, engagieren sich da. Aber wir brauchen für diese Leute eine Bühne. Wir brauchen auch eine Bühne. Wir müssen auch Danke sagen. Wir müssen auch die in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das ist eine politische Aufgabe. Also überall, wo sie sind, nehmen sie jedes Fest, was hier irgendwie gestaltet wird. Da, jetzt wo ich war in Oppersheim am Sonntag, viele Jugendliche, viele Eltern, denen muss der Dank, da muss man, weil ich glaube, mit diesem Lob und mit dieser Anerkennung, mit dieser Wertschätzung, kriege ich natürlich auch eine mehr Stabilität in dieses Ehrenamt rein. Mhm. Und nicht nur so eine Aussage, naja, okay, also wir unterstützen das mal. Sie haben es vorhin gesagt, dass das auch so ein bisschen...
So, 500 Euro hier.
Wir empfinden eher so ist, dass die Politik sich da oder die Stadt sich oder wie Sie das auch immer nennen wollen, einen schlanken Fuß macht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass man in den Bereichen noch eine ganze Menge erreichen kann und ich sage jetzt mal auch erreichen muss. Also das, was wir früher hatten, zum Beispiel mit der Bundeswehr. Ja, da hat man sich verantwortlich gefühlt für, ja, dann hat man das nicht gemacht, man ist nicht zur Bundeswehr, man hat ein freiwilliges Jahr, soziales Jahr. Also aus meiner Sicht unbedingt, genauso wie ich zum Beispiel gut gefunden hätte, bevor ich in Rente gehe, ich engagiere mich ja sowieso, aber bevor ich in Rente gehe, dass ich da auch ein soziales Jahr mache. Das ist ja alles nichts Neues. Es gibt ja Gesellschaften, die machen das ja. Was mir dabei immer wieder kommt, also ich muss aufpassen, dass wir uns nicht so, dass ich mich selber nicht verzettel, aber...
Ich passe schon auf, ich habe nämlich ein Thema noch.
Im Ehrenamt finde ich so... Da steckt so viel Power drin für uns als Gesellschaft. Vielleicht müsste man sich da politisch das als in einer Agenda irgendwo stehen haben. Es gibt einen, der kümmert sich innerhalb einer Fraktion, innerhalb einer Partei nur um dieses Thema Ehrenamt.
Wir haben ja selbst, wir hatten gerade gestern die Idee, einen Podcast zu machen nur mit den Fraktionsmitgliedern und wir reden mal nicht über Stadtrat und Ausschüsse, sondern über unsere extracurricularen und anderen Aktionen, die wir so und Ämter, ja, die wir so durchführen. Und da ist aber auch eine Stunde rum oder mehr, wenn ich mir das überlege. Also wir waren da von 0 auf 100, aber das ist ein spannendes Thema und das müsste man auch in Stein meißeln. Ehren am Erkennung, das ist einfach so. Eine Anstecknadel und auf der Bühne die Hand geschüttelt zu bekommen, ist mehr wert als 150 Euro im Kuvert und zu sagen, ja vielen Dank, dass Sie die nach der Kerbe hier mal durchputzen oder sowas. Das ist Nahrung fürs Herz, sowas. Das wollen die Leute und dann wird gezetert. 500 Euro, 800 Euro, das ist dann schon wieder unwürdig im Vergleich zur Ehre, die hier angestrebt wird. Reikdo und dann Silverbrain würde ich gerne noch drüber reden, weil davon höre ich zum ersten Mal und das klingt total spannend.
Ich hätte jetzt allerdings gerne nochmal das Thema Stadtmarketing. Das ist gefallen, das Begriff. Und wir sind ja in Ludwigshafen natürlich in einer etwas misslichen Situation, direkt in der Nachbarschaft von Heidelberg und Mannheim uns zu befinden. Gut, mit Heidelberg kann man sich nicht messen, das ist einfach so. Mannheim aber schon ein bisschen. Und ich habe den Eindruck, dass Mannheim aus vergleichbarer Situation große Industriestadt, viel Migration, also und auch keine besonders schöne Stadt, wenn man es wirklich bei Licht betrachtet, viel mehr gemacht hat als Stadt. Weil irgendwo in Deutschland kommt, wenn man Mannheim hört, so, dann kommen die Söhne Mannheims, dann kommt irgendwie Jungbusch, dann kommt irgendwie, weiß nicht,
Joy also, Fleming.
Joy Fleming,
und
genau.
Der neue Joy Fleming.
Und das sind so Sachen, jetzt Wuga kommt noch dazu, okay. Aber ich habe den Eindruck, Mannheim hat einfach die Stadt besser vermarktet. Und jetzt komme ich zum Punkt. Wir haben ja hier in Ludwigshafen durchaus Leuchttürme. Wir haben zum Beispiel das Festival des deutschen Films. Und was steht in der Zeitung? Das Frühjahr kommt, regelmäßiger Diskussionspunkt ist das Festival des deutschen Films und warum es unbedingt nicht auf der Parkinsel stattfinden sollte. Oder ein zweites Beispiel, wir waren letztens gewesen bei der Verleihung des Preises beim Bloch-Preis. Ich kam mir vor, es war ein intellektuelles Feuerwerk, denn ich kam mir vor wie bei der Preisverleihung des Büchner-Preises in Darmstadt. Davon lebt Darmstadt. Der Büchner-Preis, der größte Literaturpreis Deutschlands. Damit geht Darmstadt wirklich hausieren.
Ja, hochstehende intellektuelle Bühne und Veranstaltung, kann ich nur bestätigen.
Ganz genau. Also ich habe manchmal den Eindruck, Ludwigshafen redet sich manchmal gezielt schlecht, um vielleicht, ich weiß es nicht, was so an Selbsthass da eine Rolle spielt. Wie sehen Sie das?
Das mit gezielt gefällt mir irgendwie.
Also ein entscheidender Faktor für die empfundene Lebensqualität ist natürlich die Identität einer Stadt. Und da ist die Frage das Image einer Stadt. Welches Image hat diese Stadt und wie entsteht eigentlich Image? So, und wir haben früher immer gesagt, also im Team, bei der LUCOM auch, also wir haben 7 Themen definiert. Da war ein Thema, war natürlich das wichtigste Thema, war logischerweise Arbeit. Hat diese Stadt genügend Arbeitsplätze? Ja. Das nächste war Wohnraum. Hat es guten Wohnraum? Ja und nein. Aber was es nicht hat, und das ist so ein bisschen fürs Image der Vergangenheit, war, es hat für ein bestimmtes Klientel, was in den Führungsetagen dieser Unternehmen war, gab es nicht genügend vernünftige Grundstücke, sage ich mal. So. Was haben die Leute gemacht? Sie sind nach Heidelberg gezogen oder nach Neustadt oder nach Dürkheim. So, dort, wo ich lebe und wohne, fühle ich mich viel eher zu Hause, ist mein Stück Heimat. Hier ist mein Arbeitsort, dort ist mein Wohnort. Am Wohnort gehen meine Kinder in die Schule, da gehen sie in den Sportverein und, und. Aber damit habe ich eine ganz andere Identität zu dieser Stadt. Und das war immer der Nachteil, ich bin ja ein Kind dieser Stadt, ich wohne, seit ich geboren bin, in dieser Stadt. Und ich bin leidenschaftlicher Ludwigshafener. Jetzt nicht, weil die Gebäude hier so schön sind, sondern weil hier Menschen leben, mit denen ich befreundet bin, meine Kinder in die Schule sind, ich im Sportverein war und. Das spielt alles eine Rolle. Damit schaffe ich eine Identität für eine Stadt. Das ist uns ein bisschen verloren gegangen, von Anfang an nach dem Krieg gleich. Also total zerstört. Also ich habe das ja alles auch. Meine Großeltern hatten hier ja auch einen Betrieb, dann mein Vater hat den Betrieb übernommen, ich bin dann später auch mit reingewachsen. Also wir waren immer Gesellschaft dieser Stadt. Aber die Gesellschaft dieser Stadt, wo ist die? Gibt es wirklich eine organisierte Gesellschaft dieser Stadt? Das war meine erste Aufgabe. Ich habe es im Kleinen versucht. Ich habe die Optimisten, die treffen sich regelmäßig. Ich habe den Marketingverein, früher die Leistungsgemeinschaft ja geführt, den Marketingverein, ein wichtiger Baustein. Tischrunde der Ludwigshafener Wirtschaft. Das Filmfestival. Ich war gestern bei der Pressekonferenz, als der Michael Kötz, Dr. Kötz das vorgestellt hat. Und er hat eins gesagt, warum gehen die Leute aufs Filmfestival? Gehen die aufs Filmfestival wegen Film? Den können sie sich doch zu Hause runterladen. Die Menschen gehen aufs Filmfestival, weil man sich dort trifft, gemeinsam einen Film anschauen, anschließend rausgeht, die Platanen, sage ich alles nichts Neues, ja, unter den Platanen sitzt.
Das stimmt.
Das ist Gesellschaft. Und deswegen ist dieses Filmfestival so wichtig für diese Ludwigshafener Gesellschaft. Und deswegen muss Politik und alle, die da irgendwie aktiv sind, müssen dieses Festival so unterstützen. So, also deswegen zum Image. So, und jetzt kommt noch was Soziologen sagen. Vorurteile abzubauen, ist so schwer. Die Stadt nach dem Krieg, da gab es Unglücke, dann hat es gestunken und so weiter und so fort. Dann gab es zum Teil eben auch dieses Thema Wohnen war nicht so ganz einfach. Also alles Dinge, wo Vorurteile, ich sage jetzt mal, aufgebaut wurden, nach und nach. Und die abzubauen ist total schwierig. Was man machen kann, ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, immer über die positiven Dinge, Stärken von Ludwigshafen sprechen. Also Arbeitsplätze wie Zukunft, BASF nach wie vor. Also auch wenn es manchmal tot, im Moment so tot geredet wird und Bruder Müller so ein bisschen vielleicht auch so verstanden wird, also man nur noch China im Kopf hat. Ich kenne ja viele Mitarbeiter, die sagen, nee, wir engagieren uns zum Beispiel zurzeit stärker für die Stadt Ludwigshafen im Hintergrund, als das bisher der Fall war. Also das gibt so ein paar Tendenzen, die positiv sind. Wir haben einen starken Mittelstand, wir haben nach wie vor zwischen 5.000 und 6.000 Betriebe. Was wir nicht erreicht haben, ist, diese Betriebe mit in die Verantwortung zu bringen, dass sie sagen, wir geben auch Geld. Es sind immer die gleichen. Es ist die Sparkasse, die VR-Bank, die GAG, die TWL, wie sie alle heißen. Kennen wir ja alle. Berge mittlerweile ist ein super, super gutes Beispiel. Das ist der Matthias Berger mit seinem Unternehmen. Von denen haben wir noch viele hier. Aber die sehen sie nirgends. Warum nicht? Also Gesellschaft wieder. Also, wenn Sie einladen, zum Beispiel, Sie laden einfach mal die Unternehmer dieser Gesellschaft ein, um eine Verantwortung aber dafür zu, dass die eine Verantwortung empfinden, nicht nur für ihr Unternehmen, sondern auch für den Standort.
Und sich dadurch, schon allein durch die Ansprache, auch das immer wieder bei Wertschätzung und Anerkennung wahrgenommen zu werden, als nicht nur als erwerbsorientierte
Ein paar gute Beispiele, vielleicht nur noch das Thema Wohnen am Rhein. Man kann hier stehen, wie man will, aber was da entstanden ist in den letzten Jahren.
Vorher war es hässlicher.
Ja, so unglaublich. Rheinufer, also damals haben wir den Rheinwalk gemacht. Nicht umsonst, das war, die Idee war einfach am Unternehmer, ich konnte alle, das nicht aus dem städtischen Haushalt finanziert, ich habe da Unternehmer dafür gefunden, dass die praktisch eine Stele bauen, wo man draufschreibt, was ist denn da. Also, nimm nur die Pegeluhr, die wir jetzt vorne zum Beispiel auf unserem Logo haben von der Bürgerstiftung. Das ist was Außergewöhnliches, das muss man vermarkten. Rheinburg habe ich gesagt, der Mauterabbruch, Radtouren. Ich wohne in Friesenheim. Wenn ich bei mir aus dem Haus rausgehe und mich aufs Fahrrad setze, ich kann eine Stunde lang durch diese Stadt im Grünen fahren. Ist das noch bewusst? Hat es irgendeiner auf dem Schirm? Nee, da kommt einer, der erzählt mir jetzt irgendwas Negatives, dann wird als positiv gesehen, weil der hat Ahnung und der Courtier, der das schön redet, der Optimist, das wird gar nicht wahrgenommen. Und ich glaube, da müssen wir, so wie wir hier heute zusammensitzen zu so einem Thema, einfach ein bisschen selbstbewusster sein, ohne dass wir natürlich das, was nicht so funktioniert, vernachlässigen.
Ich glaube, hier sitzt schon selbstbewusster am Tisch. Wir müssen das mehr ausstrahlen. Raik, strahle aus.
Genau, einen Punkt möchte ich noch ganz loswerden. Also, das hielt ich für einen großen Fehler, dass die Oberbürgermeisterin im vorletzten Jahr den Neujahrsempfang eingestampft hat. Der Neujahrsempfang, das war eine ganz andere Veranstaltung als in Mannheim drüben. Da ist es so ein Markt der Möglichkeit, da kommen 1000 Vereine, stellen sich irgendwie vor. Natürlich auch wichtig, alles gut und schön, aber in Ludwigshafen war das im Prinzip wie eine Familienfeier. Man kannte sich, man wusste, wer ist. Das war eine schöne Feier des Zusammenhalts. Einmal im Jahr im Pfalzbau, in der guten Stube dieser Stadt, das ist leider abgeschafft worden. Wir setzen uns dafür ein, dass es wiederkommt, denn ich denke mal, auch das prägt ein bisschen so die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft. Und vielleicht, und jetzt komme ich noch zum ein letzter Punkt, den hatten Sie auch schon angebracht, wenn man schon Vorurteile hat, dann kann man die vielleicht ja auch verstärken. Wir sind eine Industriestadt. Ja. Basel geht ja auch hin und sagt, jetzt wir sind keine Kultur- und Opernstadt oder Duisburg kämen gar nicht auf die Idee. Ja, das sind so Sachen, auch Dortmund macht das nicht anders. Also ich denke mal, dann sollten wir aber auch stolz darauf sein, dass wir als die Chemiestadt Deutschland sind, natürlich mit schönen Möglichkeiten, dies, das, jenes. Aber wenn ich manchmal sehe, bei der Stadt, es gab ja mal so einen Imagefilm, den fand ich gar nicht mal so schlecht. Der erste war jedenfalls sehr gut, der mal beim Neujahrsempfang gezeigt wurde. Aber der zweite war dann, da kam die BASF fast nicht mehr vor. Also man hätte sich auch denken können, wir sind jetzt Bad Bramstedt oder so. Also, aber die BASF als das Unternehmen dieser Stadt, die diese Stadt auch zum Wesentlichen auch trägt, sagen wir auch imagemäßig, dann sollte man ja auch entsprechend Raum eingeben. Aber das sind nur so meine Gedanken. Man kann halt Ludwigshafen nicht als Kurstadt vermarkten, das geht einfach nicht.
teilweise schon. Also Mautach könnte auch an der südlichen Weinstraße liegen. Das ist sehr facettenreich. Unsere Stadt besteht immerhin, eine Stadt, die aus schönen Dörfern besteht, überwiegend. Aber wir haben schon wieder ein Fass aufgemacht und die BASF und Ludwigshafen und das Verhältnis, da könnten wir tagelang drüber reden. Das ist ein Global Player und in einem Satz, Ludwigshafen als, sagen wir mal, Verwaltungsorganisation und dann die BASF als Unternehmung überhaupt in einem Satz, das ist schon schwierig genug unterzubringen. Die Bedeutung ist überhaupt nicht zu bestreiten und das Potenzial durch die Stadt gäbe es nicht ohne diesen Produktionsstandort. Das ist mal ganz klar.
Darf ich dazu eins noch
sagen? Ja, ich habe mir...
Die BASF macht Produkte, die überall auf der Welt in unglaublich vielen Produkten zu finden sind. Warum? Und es gibt diese Kampagne, ich könnte Ihnen die mal zeigen, ich spiele Ihnen die gerne mal zu, die haben wir entwickelt, die so total witzig ist, die einfach sagt, wie stolz kann man auf diese BASF sein, die so großartige Stoffe liefert. Ich muss Ihnen das mal schicken, weil das ist, das können Sie auch gerne, also ich gebe Ihnen das auch gerne als Beispiel, wo Sie einfach mal als Fraktion mal das benutzen, weil das fehlt. Auch das ist etwas, diese BASF, wenn Sie das mal alles auflisten, was dieses Unternehmen für uns alle getan hat, egal, ob die jetzt an der Weinstraße wohnen oder ob die jetzt im Speckgürtel von in Schieferstadt oder Mutterstadt oder wo auch immer, wo die Häuschen gebaut wurden, wo
ja.
Schwimmbäder, wo Kultur, wo und. Das kommt mir auch viel zu wenig vor, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, was ich mir von der BASF natürlich wünschen würde, ist, dass man dieses Bekenntnis zum Standort an sich, Europa ist klar, Welt ist klar, aber zum Standort Ludwigshafen, auch das ist total wichtig. Wir hatten hier mal Vorstände, die auch hier in Ludwigshafen gewohnt haben.
Ja.
Spielt auch eine große Rolle. Aber nochmal, die BASF sind ein wichtiger Baustein und die Produkte, die dort rauskommen, das gebe ich Ihnen, muss ich mir gleich aufschreiben, dass ich Ihnen das mal zukommen lasse, weil das habe ich so scharf gefunden, dass wir da niemanden gefunden haben, das nachher muss halt finanziert werden. Das müssen Sie permanent mal, das müssen Sie mal über 10 Jahre oder 5 Jahre, müssen Sie das permanent spielen. Dann können Sie auch ein Image damit verändern.
Ja, ein bisschen Ludwigshafen und BASF ist in jeder, fast in jeder Tube Zahncreme, ja, muss man mal dazu sagen. Also insofern putzen sich die Leute auf der Welt die Zähne mit Ludwigshafen. Okay, jetzt schweifen wir ab. Vorurteile, ich wollte nur mal sagen, das stimmt, Vorurteile ändern ist ganz schwer und Vorurteile verstärken oder leiten ist vielleicht doch besser. Vorurteile machen es natürlich auch leicht und wenn ich dann jemandem das Vorurteil wegnehme, dann nehme ich jemandem etwas weg tatsächlich, was er einen Nutzen hatte. Ne? Das macht, reduziert die Komplexität, alles im Blade, aber und ich weiß es. Ne? So. Und wenn ich jemandem was wegnehme, muss ich ihm was geben. Ja? Also ein neues Vorurteil oder noch besser ein neues Urteil über die Stadt. Ein neues Urteil über die Stadt, aber das wird dann philosophisch. Wollen wir noch über die Silver Brands zum Abschluss reden, weil das scheint mir ein neues Projekt zu sein. Ich behaupte gern, ich weiß fast alles über Ludwigshafen, aber erstens ist es übertrieben und in dem Fall stimmt es tatsächlich nicht. Aber wir können auch freie Wahl. Ich bin
angetan. Was man dazu sagen kann, ist, es hat letztendlich so ein bisschen auch was mit Ehrenamt zu tun. Also die Idee kam, ist folgendermaßen entstanden. Ich war eingeladen und da saßen lauter so grauhaarige Herren wie ich in einem großen Raum. Und dann habe ich von denen so, wir haben dann anschließend zwar gehabt einen Vortrag, dann wurde gegessen und dann hat man so sich unterhalten und dann haben die erzählt vom Kreuzfahrtschiff, vom Garten, von den Enkeln. So, und ich habe gedacht, da sitzt so viel Wissen und Know-how und Leidenschaft doch auch, das muss man doch irgendwie bündeln. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich mir überlegt, welche Typen da saßen. Und wie gesagt, ich fange mal einfach an mit dem Herr Koch, der kommt aus dem Immobilienbereich. Die Frau Seiler macht super, eine der kreativsten Frauen im Bereich Werbung. Der Wagner ist früher mal Geschäftsführer gewesen von der Emcon, drüben Rosengarten, dann der Müller war Versicherung und dann der Gerhard Becker ist vom Heberger Bau Geschäftsführer. So. Und Ich habe gesagt, 10 brauche ich eigentlich, aber die anderen habe ich jetzt mal gar nicht gefunden. Dann habe ich mir diesen, habe ich diesen Prospekt gemacht, habe den in den Umschlag gesteckt, habe die zum Essen eingeladen, habe gesagt, so, Kreuzfahrtschiff ist gut, Garten ist gut, macht weiter, Enkel ist ganz wichtig, aber komm, wir gründen eine Firma, ohne dass das jetzt eine Firmengründung à la GmbH ist, sondern mal im Kopf. Es kommt ein Start-up-Unternehmen und sagt, ich kann mir eigentlich noch keine Agentur leisten, aber im Bereich Immobilien brauche ich den, im Bereich Marketing brauche ich den. So, wir machen das gemeinsam. Was hat das für einen Vorteil? Das hat für uns den Vorteil der eigenen Wertschätzung. Also wenn ich mit dem Ding jetzt irgendwo hingehe und lege dem einen Prospekt hin, dann sage ich, ja, der Kotti, das ist ein Kreativer. Und guck mal, den kannst du mal fragen. Und der Kotti sagt, ich bin froh, dass ich gefragt werde und ich berechne jetzt auch nichts. Außer kommt eine große Firma, es könnte ja genauso sein, dass wir daraus irgendwas, irgendeine Firma beraten, daraus kommt ein Geld zusammen, was man wieder woanders investieren kann. In ein soziales Projekt und, und. Also auch wieder ein bisschen anders denken. Also Überschrift, alte Eisen schmieden einen neuen Plan.
Und läuft das? Haben Sie das einige Projekte schon am, also sozusagen die jetzt zurzeit?
Also die haben sich das gerade brandneu sozusagen.
Die haben sich jetzt alle gefunden. Ja. Der Gerhard Becker geht jetzt erst in den Ruhestand, der Koch auch jetzt erst, aber das Ding ist gesetzt. Ja. So. Und jetzt, wenn Sie jemanden haben, wo Sie sagen, also wenn Sie jetzt in Ruhestand gehen würden, wären Sie einer derjenigen, der da mit rein könnte, aus welchem Bereich immer. Zum Beispiel Digitalisierung, Sie haben ja noch ein bisschen, bei Ihnen braucht es noch ein bisschen Zeit. Ja. Aber
das, also sozusagen erfahrene Menschen, Geschäftsleute, Geschäftsfrauen, so eine Art ehrenamtliche Wirtschaftsberatung, Entwicklung, ne? Also quasi eine Ehrenamts-WEG, aber ohne ihr Konkurrenz zu machen, aber vom Ziel. Das gefällt mir, es war ja Bürgermeisterwahl in Mannheim und da war ein Plakat, weiß Gott, von da stand auf Englisch, Mannheim soll irgendwie Startup City of the World werden. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, gut, das ist genau mein Humor. Das will ja jede Stadt, Startups, obwohl Startups ja im Kern Kapitalgesellschaften dann sind, ja, weil die Stadthilfe ist nicht kostenlos und ist ein Unternehmen in Gründung ist kein Start-up, das muss man mal sagen. Und der Begriff ist überladen. Mhm. Aber jede Stadt will das und das ist die erste Ludwigshafener oder hier jetzt auf die Kernregion bezogene glaubhafte Initiative. Deswegen freue ich mich gerade.
Ja, und letztendlich, wenn man jetzt mal den Kreis zu dem schließt, was wir ja heute hier machen, Sie machen ja letztendlich gerade so ein bisschen was, dass Sie Menschen versammeln, die in irgendeiner Form zu dieser Stadt eine Meinung haben, eine Aussage haben und möglichst eine positive. So, und den geben Sie jetzt in eine Plattform. Und Politik muss Plattformen schaffen. Politik muss nicht machen. Im Sinne von Umsetzung. Politik muss Plattformen für was, für Veränderungen schaffen. Möglichkeiten, natürlich werden dann auch Sätze gemacht und mir alles klar, aber letztendlich müssen Sie das, was Sie, und von denen gibt es in Ludwigshafen. Also ich kenne, wenn Sie mal so in die Geschichte gehen dieser Stadt, was entwickelt wurde, dann haben Sie so viele Dinge, die aus dieser Stadt kommen und dann woanders gelandet sind.
Da fällt mir ein. Über das Auto müssen wir ja später zumindest reden.
So, wenn Sie mal sehen, was hier, das könnte nicht nur eine Stadt der Chemie, das könnte eine Stadt der Forschung sein. Wie viele Forscher, natürlich haben sich die Dinge jetzt auch in der letzten Zeit auch verändert und die werden sich noch dramatisch verändern durch diese Strukturen, die wir nach Corona haben. Aber trotz allem wird es auch da neue Wege geben. Und das kann, glaube ich, Politik machen und deswegen bin ich auch wirklich gern zu Ihnen gekommen, weil ich glaube, das war heute so ein bisschen ein bunter Strauß, keine Frage. Aber ich glaube, das wollten Sie ja auch so. Wir haben jetzt keine Lösung für irgendein Problem gefunden, außer, glaube ich, Plattform, soziale Netzwerke stärken. Und wenn Sie, das können Sie auch als so jüngere, wenn ich das mal von außen auf so jüngere, andersdenkende, unkomplizierte Denken, können Sie das unheimlich gut nutzen. Und das haben Sie ja, machen Sie ja jetzt auch. Und wenn wir da einen Beitrag leisten können, da die Silver Brains oder die Tischrunde oder die Optimisten oder wie auch immer, also gerne, und wenn Sie irgendwas haben, wo Sie sagen, so, jetzt benutzen wir euch mal für irgendein Projekt, dann bin ich der Erste, der sich da mit einbringt bei Ihnen und sagt, und zwar nochmal das Anfang, für mich wichtig, wer was bewegt, sich einbringt, das ist für mich jemand, den ich immer unterstützt habe. Und mein Lieblingsspruch für die Politik, meine Großmutter, zu der ich mit 12 hier gelandet, im Verkehrsdepot, dann rübergelaufen bin auf die Parkinsel, die hat dort musiziert, die hat Kammermusik gemacht und hat anschließend, diese, die da Kammermusik gemacht haben, haben anschließend politisiert. Und ich durfte da als 12-Jähriger dabei sitzen. Und da hat die zu mir gesagt, und das habe ich nie in meinem ganzen Leben vergessen, Michael, die Meinung der anderen ist eine Bereicherung deiner eigenen. Du musst sie ja nicht annehmen, aber was du musst sie dir anhören. So. Und ich glaube, das war das auch, was mich so überzeugt hat, hierher zu kommen. Es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt unterschiedliche politische Strukturen, die müssen sich ja unterschiedlich organisieren, aber einfach miteinander und übereinander reden ist schlecht, miteinander ist gut und ja, jetzt spreche ich schon fast mein Schlusswort.
Wir bedanken uns ganz herzlich, das war ein wunderbares Schlusswort und ich bin sehr zufrieden und wirklich, also mit so vielen Ideen. Ich habe noch ein paar Ideen, da telefonieren wir mal drüber. Und von daher wünsche ich eigentlich in diesem Sinne also einen herzlichen Dankeschön an Michael Courtier.
Ja, da schließe ich mich an und das eine große gemeinsame Basis war ja zu erkennen, denn wir sind uns einig, abseits jeder Politik, nichts ist unmöglich für Ludwigshafen. Wir haben mehr Lösungen als Probleme und
das ja, danke an Sie, dass Sie sich so politisch einbringen, weil das ist ja auch alles Zeit. Wir haben es ja nochmal drüber gesprochen, Sie haben alle noch einen Beruf, machen nebenher, engagieren sich für diese Gesellschaft, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Das muss man auch mal immer wieder sagen. Und von daher bedanke auch ich mich bei Ihnen.
Dann ist das jetzt das wirklich wahre Schlusswort gewesen. Wir verabschieden uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und der ganzen Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.